Ja, liebe Geschwister, ich denke, angesichts der wirren Zeit, in der wir momentan so leben, dürfen wir uns immer stärker wirklich freuen, dass wir solche Begegnungen mit unserem Herrn Jesus Christus haben. In der Gemeinschaft und in der Wortbetrachtung. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir das auch heute Morgen wieder erleben dürfen. Ja, worum soll es heute Morgen gehen? Advent mit Lukas. Wie leitet Lukas das Weihnachtsgeschehen ein? Die zentralen Figuren sind ja Zacharias, Maria und Johannes der Täufer. Und heute Morgen soll es um Maria gehen. Und dabei konzentrieren wir uns auf die Ankündigung der Geburt Jesu Christi. Aber es wird auch an gewissen Stellen, und wie wir nachher noch sehen werden, wird auch Zacharias eine Rolle dabei spielen. Und ganz typisch für die Bibel ist ja, dass der Tat immer das Wort vorausgeht. Zuerst die Verheißung und dann die Erfüllung. So funktioniert Glaube, ja, so funktioniert Vertrauen. Aber hören wir zunächst mal in den Text hinein, wer das mitverfolgen möchte. Lukas Evangelium Kapitel 1, es sind die Verse 26 bis 38. Also Lukas 1, 26 bis 38. Und da hören wir Folgendes. Im sechsten Monat, also der Schwangerschaft Elisabeth, aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth. Zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war, mit Namen Josef aus dem Hause Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir, gesegnet bist du unter den Weibern. Sie aber, als sie ihn sah, ward bestürzt über sein Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesu heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies sein, dieweil ich keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne schwanger in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, welche unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Worte. Und der Engel schied von ihr. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, lehre uns dein königliches Walten. Bringe Herz und Sinne selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Geschwister, das ist ja ein Text, ja, der bei Menschen also ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen kann. Nicht, da wird es wahrscheinlich einige geben, ich spreche jetzt nicht unbedingt jetzt von Christusgläubigen, aber da wird es wahrscheinlich einige geben, die Maria da hochstilisieren zur Heiligen, nicht unbefleckte Empfängnis, die Sündlose, wie gesagt, die Heilige, Mutter voller Gnaden und die Mittlerin und so weiter und so fort. Aber das ist die Maria der Konfession. Das ist nicht die Maria der Bibel. Das ist nicht die Maria des Lukas. Das ist so die eine Gruppe. Dann gibt es andere, da kann man sich vorstellen, dass sie enorme Schwierigkeiten haben zu sagen, das kann man doch Menschen des 21. Jahrhunderts nicht mehr zumuten. Denn schließlich wissen wir, wie Kinder auf die Welt kommen. Nur da muss man sagen, Entschuldigung, als ob die Menschen das damals nicht gewusst hätten. Als ob die Menschen das damals wirklich nicht gewusst hätten. Und so meint man, dass man diesen Glaubensgrundsatz, geboren von einer Jungfrau, einfach so wegstreichen kann. Nicht nur die einen machen das recht naiv, denken gar nicht drüber nach, und andere machen das ganz bewusst, weil sie eben nicht wollen, dass es so ist. Nicht? Und dann haben beide Gruppen im Grunde genommen überhaupt keine Ahnung, welche massiven Konsequenzen das hat, wenn man das einfach wegstreicht, dass Gott seinen Sohn auf diese Art und Weise hat Mensch werden lassen. Und mal ganz abgesehen davon, dass man so mit dem Wort Gottes nicht umgeht. Dass man einfach das, was einem nicht gefällt oder was nicht zeitgemäß ist, wegstreicht. Und das andere, wobei dann die Frage ist, wie lange eben noch aufrechterhält. Nicht, das ist wie so bei einer Laufmasche bei Damenstrümpfen. Ja, kennen wir ja alle nicht. Wenn die einmal anfängt, hält man sie kaum auf. Nicht, und so ist das mit dem Wort Gottes. Wenn du einmal Kritik an dem Wort Gottes übst, wirst du irgendwann keinen Schutzwall mehr haben gegen die allgemein verbreitete Kritik am Worte Gottes. Nicht das mal vorweg, so als Vorbemerkung zu diesem Text. Aber wenden wir uns jetzt viel mehr der Maria zu. Diese Maria ist ja eine Person, ja, wie soll man sagen, mit zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass sie mit uns nicht vergleichbar ist. Vergleichbar in dem Sinne, nicht, dass der lebendige Gott sie erwählt hat, auserwählt hat, zur Verwirklichung eines Teils seines Planes, nämlich mit dem Sohn Jesus Christus. Nicht, das ist einmalig, das wird es nie wieder geben, das ist unvergleichlich. Also in diesem Sinne ist sie also mit uns nicht zu vergleichen. Die andere Seite ist aber auch richtig, dass man sagen darf, sie ist eine ganz normale Frau, sie ist eine von uns. Warum? Weil gerade Maria für uns ein wunderbares Modell ist für Glauben, für Vertrauen, für Gehorsam, für Treue. Und liebe Geschwister, darum geht es doch auch in deinem Leben und in meinem Leben, jeden Tag. Es geht um Glauben, es geht um Vertrauen, es geht um Gehorsam, es geht um Treue. Und so gesehen ist sie eine von uns. Und das Ganze, das haben wir ja in dem Text gehört, spielt sich jetzt also in einer Kleinstadt ab, hier namens Nazareth, in Galiläa gelegen, im Norden. Für einen Augenblick wird sie zum Nabel der Welt, aber ansonsten ist Nazareth kaum von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Aber wenn wir jetzt diesen Text lesen, was sagt er uns? Und zunächst ist es ja mal so, dass wir von dem Auftritt des Engels Gabriel hören. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir lernen sollen, Gott zu verstehen, so wie Maria sich darum bemüht hat. Und das Dritte ist, dass wir lernen, wie Maria, Gott zu vertrauen und dann Gott wirklich gehorsam zu sein. So wollen wir diesen Text mal angehen. Zunächst der erste Punkt, dieser Auftritt des Engel Gabriels. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir so ein bisschen den Zacharias damit hineinnehmen. Er spielt zwar jetzt hier nicht die Hauptrolle, aber wir brauchen ihn an der einen oder anderen Stelle. Und zwar, wenn man jetzt das hier, was wir gerade gehört haben, wenn man das mal mit dem Auftritt des Engels Gabriel bei Zacharias vergleicht, dann haben wir es hier mit einer recht schlichten, einfachen Szene zu tun. Wir sind nämlich jetzt heraus aus Jerusalem. Wir sind heraus aus dem Tempel. Wir haben es nicht mehr mit einem Priester, mit dem Priesterdienst zu tun. Wir haben es auch nicht mehr mit dieser glanzvollen Engelerscheinung da zu tun in dem Tempel. Wir haben es auch nicht mehr mit diesem furchtbaren Erschrecken und mit dieser Furcht zu tun, den im Gegensatz dazu bleibt die Maria eigentlich schlichter sitzen. Sie ist vielmehr erstaunt, vielmehr bestürzt über das, was der Engel sagt, nicht? Diese Begrüßung, diese Botschaft, die wir da gerade auch vernommen haben. Nicht, wir haben es jetzt hier also, klar, mit einer wirklich schlichten, einfachen Szene zu tun. Wir sind da irgendwo im Norden von Galiläa, nicht? Wir sind bei einer Frau in einer schlichten, einfachen Stube. Ja, man muss sagen, wir haben es eigentlich mit einem Mädchen zu tun. Nicht gerade einmal, so sagen Historiker, 15 oder 16 Jahre alt. Nicht, also der Rahmen ist viel, viel, viel einfacher gehalten. Aber das, was der Engel zu sagen hat, das ist ungemein größer, wenn man das mit Zacharias vergleicht. Das ist allerdings ungemein größer. Und Maria war sicherlich bis zu diesem Zeitpunkt eine ganz normale Frau, eine ganz unbekannte, eine ganz unbedeutende Frau, die da nicht mit dem Heiligenschein herumsitzt und auf den Boten des Engels wartet. Nein, nein, die wartete nämlich auf ganz was anderes. Die wartete nämlich auf die Hochzeit mit dem Zimmermann Josef. Nicht? Daraufhin lebte sie. Das war momentan ihre Perspektive. Nicht mit ihm wollte sie eine ganz solide Ehe führen, eine ganz solide Familie gründen. Nicht darauf lebte sie also momentan zu. Und liebe Geschwister, wie sollte sie wirklich darauf vorbereitet sein, einmal in die Weltgeschichte einzugehen? Nicht, wie hätte sie ahnen können, dass demnächst ihr Leben total umgekrempelt werden würde? Das konnte sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wissen. Nicht, und jetzt kommt der Engel zu Besuch. Jetzt tritt der Engel auf. Und Maria weiß gar nicht so recht, wie sie das, was er da sagt, so einordnen soll. Und man muss ja auch mal überlegen, fast 400 Jahre lang, hat irgendwie kein Engel mehr was gesagt. Zumindest ist von der Bibel her nichts bekannt. Und jetzt plötzlich vor 6 Monaten der Auftritt des Engels Gabriel bei ihrer Verwandten, bei Elisabeth, und jetzt begegnet ihr dieser Engel. Nicht, und der Engel beginnt also mit einer damals üblichen alltäglichen Begrüßung, indem er also sagt, sei gegrüßt. Und vielleicht hat er auch das deshalb so gesagt, um ihr ein bisschen so die Unsicherheit zu nehmen. Aber dieses sei gegrüßt ist mehr als so ein Hallo, herzlich willkommen, sondern wie es Zacharia sagt, sei gegrüßt, freue dich, du Tochter Zion, siehe, ich komme. Nicht, sie hört also sozusagen da einen Messias-Satz. Es ist ja auch interessant, wie der Engel da so vorgeht. Nicht? Nach dieser Begrüßung kommt ein ganz ermutigender Zuspruch, in dem sie sagt, du Begnadete. Oder man könnte jetzt auch sagen, jemand, der über alle Maßen mit Gnaden von Gott beschenkt worden ist. Allerdings keine Begnadete im Sinne der katholischen Lehre. Nicht? Als wenn Maria von sich aus selbst Gnade weitergeben könnte. Nein, nein, es ist genau umgekehrt. Sie erlebt im Moment unverdiente Gnade Gottes. Unverdiente Gnade Gottes. Nicht, und dann geht es ja ermutigend weiter, indem sie sagt, Gott ist mit dir. Und das ist ja genau das Wort aus Jesaja, was wir kennen. Jesaja 7, Vers 14, wo es da heißt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Und was heißt Immanuel übersetzt? Gott ist mit dir. Genau das ist die Begrüßung. Gott ist mit dir. Ja, und dann noch dieser Zusatz am Ende, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ja, und dann kommt diese eigentliche Botschaft. Ich meine, im Grunde genommen war es ja kein langes Gespräch, das der Engel damit mit Maria geführt hat. Nicht, aber es ist schon unfassbar, was alles in dieser Botschaft steckt. Nicht, das sind ja alles Verheißungen aus dem Alten Testament. Nicht, wenn es da beginnt und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus, das heißt also Gott rettet, nennen, heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des höchsten Gottes genannt werden. Und der Herr Gott wird ihn dem Thron seines Vaters geben. Das heißt, dass er die große Dynastie des Hauses Davids quasi wieder aufleben lässt. nicht diese Dynastie, die zur Zeit vollkommen blass und machtlos da niederliegt, nur noch ein Schatten ihrer selbst war. Und dann geht es weiter und er wird über das Haus Jakobs herrschen, ewiglich, und seines Reiches wird kein Ende haben. Das heißt also, es wird also nicht von kurzer Periode sein, es wird auch nicht regional begrenzt sein, er wird König und Herr sein über alles und über alle. Das wird also der eine sein und das wird der eine bringen. Nicht, im Grunde genommen hat man hier quasi so eine Kurzbiografie von Jesus Christus. Eine Kurzbiografie von Jesus Christus. Und liebe Geschwister, was soll jetzt Maria wirklich damit anfangen, weil sie das so zum ersten Mal hört? So zum ersten Mal hört. Das ist ja im Grunde genommen so, als wenn jemand frisch in den Gottesdienst kommt und hört sofort die tiefsten Geheimnisse der Bibel. Ja, der wird erst einmal sagen, also das ist auf einen Schlag zu viel für mich. Nicht, das eine oder andere verstehe ich überhaupt nicht. Natürlich können wir von Maria aus sagen, oder ja, dass sie sicherlich mehr als überhaupt nichts verstanden hat, weil sie ja eine fromme Jüdin war und somit natürlich auch im Alten Testament Bescheid wusste. Aber man kann sich schon vorstellen, dass das auf einen Schlag wirklich zu viel war, was sie da plötzlich hörte von dem Engel. Und deswegen heißt es ja auch, dass sie bestürzt war, dass sie erstaunt war über diesen Gruß und über diese Botschaft. Und es ist ja so, der Engel redet ja im Grunde genommen zweimal. Jetzt hat er hier das erste Mal geredet und zweimal erfolgt eine Reaktion der Maria. Und jetzt kommen wir quasi zu der ersten Reaktion der Maria und auch zu dem zweiten Punkt unserer heutigen Betrachtung, nicht, dass wir auch für unser persönliches Leben lernen, Gott wirklich richtig zu verstehen. Es ist ja nun die Frage, wie wird nun Maria auf diese Botschaft reagieren? Und zunächst mal muss man sagen, sie reagiert so wunderbar herrlich. Nicht, was sagt sie? Wie wird das sein? Die weit ich von keinem Manne kenne. Was Maria also zunächst interessiert, ist nicht die Person, die sie da austragen wird, sondern was sie zunächst interessiert, ist, dass sie schwanger werden wird. Und in diesem Moment wusste sie schon, dass, was die Schwangerschaft anbetrifft, nicht in der fernen Zukunft liegt, sondern dass sie noch vor ihrer Hochzeit, also recht bald, schwanger werden wird. Und jetzt ist es einmal ganz interessant, wie Maria diese Frage gestellt hat. Nun können wir ja leider nicht mehr hören, mit welcher Betonung sie diese Frage gesagt hat. Und wir können auch leider nicht mehr in ihr Herz hineinschauen. Aber wenn wir ihr Verhalten mit dem des Zacharias vergleichen, jetzt kommt er wieder ins Spiel, wenn wir ihr Verhalten mit dem des Zacharias vergleichen, der ja in einer ähnlichen Situation auch zurückgefragt hat, nicht, dann können wir schon Aufschluss darüber bekommen, ja, von welchen Motiven die Frage der Maria begleitet war. Nicht, und was sagt der Engel in Lukas 1, Vers 18, was sagt da der Zacharias? Der Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Nicht, Maria hat gesagt, wie wird dies sein? Und jetzt belistet der Zacharias nicht bei dieser Antwort, sondern liefert die Gegenargumente sofort mit. Er sagt also, ich bin alt und meine Frau ist auch schon im Alter weit vorgerückt und irgendwie kann sie nicht schwanger werden, also ist das im Grunde genommen eigentlich alles unmöglich. Und jetzt betrachten wir mal die Reaktion des Engels in Bezug auf den Zacharias. Nicht, und da wird sofort klar, mit welcher Haltung der Zacharias nicht diese Frage und seine Gegenargumente gestellt hat. Denn der Engel sagt zu ihm, und siehe, du wirst stumm sein und wirst nicht reden können, bis dies geschehen wird. Warum? Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu dieser Zeit dann geschehen werden. Das ist Zacharias. Ganz anders das Verhalten der Maria. Vordergründig, liebe Geschwister, könnte man die Frage und auch das Argument der Maria ähnlich auslegen, ähnlich verstehen. Sie sagt ja auch, wie soll dies sein? Und sie gibt ja auch ein Argument, dieweil ich von keinem Mann kenne. Also vordergründig könnte man diese Frage könnte man diese Frage und dieses Argument der Maria ähnlich verstehen wie eben bei dem Zacharias. Wenn man also nicht den Tonfall hört und wenn man nicht in ihr Herz hineinschaut, und das können wir ja nicht mehr. Aber wir werden eines Besseren belehrt, wenn man wirklich jetzt die Antwort des Engels da betrachtet. Was stellt man nämlich fest? Keine Kritik an Maria, keine Erziehungsmaßnahme wie bei Zacharias, keine Zurückstellung. Wenn wir einige Verse weiterlesen, dann wird der Engel der Maria genau das Gegenteil sagen, was er dem Zacharias gesagt hat. Da lesen wir nämlich in Vers 45, O selig bist du, und es kommt es, weil du geglaubt hast. Weil du geglaubt hast. Nicht? Und daran sehen wir, dass die Frage der Maria und auch ihr Argument von ganz anderen Motiven begleitet war, als bei dem Zacharias. Insofern ist das mal hochinteressant, diese beiden Fälle wirklich zu vergleichen, nicht? Weil das ja eine ähnliche Situation war. Ja, und das ist es eben, liebe Geschwister, was wir von der Maria lernen sollen. Nicht, dass wir uns bemühen sollen, wirklich Gott richtig zu verstehen. Gott richtig zu verstehen heißt ja noch nicht, dass wir nicht unser Denken an der Tür da abgeben. Das heißt es ja nun wirklich nicht. Sondern, dass wir wirklich uns bemühen, seine Gedanken, seine Wege besser zu verstehen. Natürlich wissen wir, dass wir unsere menschlichen Begrenzungen haben. Dass wir, solange wir hier auf Erden sind, natürlich nicht alles an Gott verstehen. Selbstverständlich. Aber das Verstehen Gottes soll ja hier auf Erden schon beginnen. Und dazu gehören ehrliche, aufrichtige Fragen. Nicht so, wie es die Maria also hier getan hat. Wie soll das geschehen? Nicht, sie wusste auch, dass sie auf natürlichen Wege, dass sie vor ihrer Hochzeit nicht schwanger werden wird. Weil sie auch nach der guten Schöpfungsordnung Gottes lebte und genau wusste, wohin die Sexualität gehört. Dazu brauchte sie also jetzt keine Gynäkologin zu sein, um das zu wissen. Und dann sagt sie, denn ich weiß von keinem Mann. Und das ist ja eigentlich ein wunderbarer Satz. Denn ich weiß von keinem Mann. Einerseits ist das eine sehr feinfühlige Umschreibung der Tatsache, dass sie Jungfrau ist und dass sie das wirklich bis zur Hochzeit bleiben will. Und andererseits leuchtet von dieser Aussage, denn ich weiß von keinem Mann, leuchtet von dieser Aussage wirklich ein wunderbares Licht in das Thema einer christlich geführten Ehe. Und es ist für uns selbstverständlich, und es war damals auch für Maria und auch natürlich auch für Josef, natürlich auch selbstverständlich, nicht, dass eben ja das Thema der Sexualität in einer vor Gott und den Menschen geschlossenen Ehe hineingehört. Nicht, und dass nur in diesem Schutzraum die Sexualität wirklich Entfaltung findet und auch ihre Erfüllung findet. Das war für beide ganz klar und das ist sicherlich auch für uns klar. Und liebe Geschwister, da werden wir uns nicht von einer untergehenden Gesellschaft irritieren lassen, wo wir feststellen müssen, dass in unserer Gesellschaft wirklich die gute Schöpfungsordnung Gottes, die Ordnungen, seine Gebote wirklich rasant in den Bach hinuntergehen. Und davon werden wir uns wirklich nicht irritieren lassen, sondern wir werden an den guten Werten, an der guten Schöpfungsordnung, an seinen Geboten werden wir weiterhin festhalten. Also die Maria, sie war zwar über die Botschaft des Engels ja ein wenig irritiert, ein wenig erstaunt, ein wenig bestürzt, aber sie sperrt sich nicht. Sie sperrt sich nicht eben wie Zacharias. Oder wenn wir noch weiter in die Geschichte zurückgehen, wie Sarah, nicht Abrahams Frau. Nicht die auch über die Boten Gottes da gelacht hat und das noch nicht einmal zugegeben hat. Und da ging es noch nicht einmal um eine Jungfrauengeburt. Und ich denke, wer nicht weiß, wie Naturgesetze funktionieren, ja, liebe Geschwister, der sieht auch nicht, wenn sie mal außer Kraft gesetzt werden. Und der kommt dann, der landet dann irgendwo, landet der wirklich in der Bibelkritik. Nicht? Und natürlich wissen wir, liebe Geschwister, dass die Schwangerschaft das Ergebnis ganz bestimmter biologischer Vorgänge ist. Das wissen wir und das wussten die Menschen damals. Aber liebe Geschwister, wir wissen doch auch, dass Jesus Christus mit 5 Broten und mit 2 Fischen durch sein Wort das vermehren konnte und somit sozusagen Tausende von Menschen satt machen konnte. Wir wissen doch auch, dass Jesus Christus Tote auferwecken kann und dass er allgemein den Tod besiegt hat. Und das, wie gesagt, wenn du das nicht begreifst, dann landest du in der Tat wirklich im Irrtum. Und jetzt, nachdem also die Maria wirklich diesen Wunsch hat, Gott richtig zu verstehen, ist es jetzt hochinteressant zu sehen, wie einfühlsam der Engel jetzt darauf eingeht, auf den Verstehenswunsch der Maria. Nicht, er sagt also jetzt nicht, Mund halten, Kopf einziehen und glauben. Nein, das sagt er also nicht, sondern er gibt ihr Denkhilfen, er gibt ihr Argumente mit an der Hand, dass sie das akzeptieren kann. Und zunächst mal erklärt er ihr das menschlich Unerklärliche. Ja? Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also Maria, keine irdische Vaterschaft. Nicht der Heilige Geist wird in besonderer Weise dir nahe sein. Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Der Heilige Geist, ja, er wird an dir handeln. Und liebe Geschwister, was hier geschieht, das ist eben einmalig. Das gab es noch nie und das wird es auch nie geben. Ja, das ist ohne jegliche Analogie. Das heißt, es gibt nichts Vergleichbares. Das ist schlichtweg ein Wunder und da hilft auch die Naturwissenschaft uns nicht weiter. Und wer das nicht begreift oder wer das nicht begreifen will, der landet tatsächlich wirklich im Irrtum. Und das erleben wir ja heute. Nicht die Jungfrauengeburt wird ja nun gänzlich abgelehnt. Vom großen Teil der Kirche wird sie ja abgelehnt. Nicht, und deswegen schweigt ja auch der Mediziner Lukas, nicht, der sicherlich über dieses Gebiet auch Bescheid wusste. Deswegen schweigt ja auch der Mediziner Lukas und Gott handelt. Und es ist schlichtweg freie Souveränität Gottes, dass er auf diese Art und Weise an Maria also gehandelt hat. Und jetzt schau mal in dein Leben hinein. Da ist es doch genauso geschehen. Der Heilige Geist ist sozusagen auch auf dich gekommen, als du diesen ganzen Prozess erlebt hast, der Buße, der Umkehr, der Wiedergeburt. Und der Heilige Geist ist doch auch schöpferisch tätig geworden, als er dir das neue Leben geschenkt hat. Nicht genauso ist es doch geschehen, liebe Geschwister. Und das finde ich immer wieder auch faszinierend, wie auch in dieser Geschichte, wie Gott so handelt, nicht? Auf der einen Seite dieser wunderbare, dieser unbegreifliche Schöpfungsakt Gottes, nicht, und da auf der anderen Seite erleben wir dann die ganz normale 9-monatige embryonale Entwicklung. Nicht, und das Ergebnis am Ende kannst du in den Händen halten, kannst du in den Armen halten, nicht, er schreit, es trinkt Milch, es braucht Windeln, es braucht Babynahrung und so weiter und so fort. Also ganz wunderbar, wie Gott das also hier macht. Und jetzt geht der Engel ja noch einen Schritt weiter. Nachdem er ihr sozusagen das menschlich Unerklärliche erklärt hat, sagt er jetzt quasi zu Maria, Maria, damit du auch siehst, dass Gott wirklich die Macht hat zu diesem außergewöhnlichen Schöpfungsakt, gebe ich dir jetzt noch 2 Argumente, 2 Denkhilfen mit auf den Weg. Und das Erste, was er sagt, schau dir doch deine Verwandte an. Schau dir deine Verwandte Elisabeth an. Da geht es zwar nicht um eine Jungfrauengeburt, aber sie ist doch in einem hohen Alter schwanger geworden. Und daran siehst du doch, dass Gott eingreift. Und das ist sozusagen das Erfahrungsargument, denn das hat sie ja erlebt. Sie hat das ja gesehen, dass ihre Verwandte, dass Elisabeth schwanger geworden ist, und sie hat hinterher auch das Ergebnis gesehen. Nee, und dann gibt der Engel ihr noch ein, ja, wie soll man sagen, so ein prinzipielles Argument mit auf den Weg. Dass er quasi zu Maria sagt, Maria, überleg doch mal, mit wem du es zu tun hast. Überleg doch mal, an wen du glaubst. Es ist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich geschaffen hat. Und für diesen Schöpfer sollte irgendein Ding unmöglich sein? Nicht? Also diese beiden Argumente gibt der Engel der Maria noch mit auf den Weg. Argumente, Denkhilfen, die sie in der Tat wirklich akzeptieren kann. Ja, und jetzt kommt die zweite Reaktion. Und wir kommen damit zum dritten Punkt. Jetzt geht es nämlich darum, wirklich zu lernen, wie Maria es gelernt hat, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, ihm gehorsam zu sein. Man möchte sagen, dass sich das Gespräch jetzt eigentlich zuspitzt. Denn bislang war ja eigentlich nur so ihr Denken gefordert. Aber jetzt geht es um Konsequenzen. Jetzt geht es um Konsequenzen. Wie verhalte ich mich? Wie verhält sich jetzt Maria? Und da kommt dieser wunderbare Satz: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Ein kurzer Satz, den man so schnell liest. Aber liebe Geschwister, welcher Mut gehört dazu, solch einen Satz zu sagen? Nämlich jetzt sein ganzes Leben wirklich in die Hand Gottes zu legen. So wie auch bei Maria. Jetzt wirklich ihr ganzes Leben in die Hand Gottes zu legen. Obwohl sie wusste, dass von einem Tag auf den anderen nicht ihr ganzes Leben umgekrempelt wird. Obwohl sie wusste, dass mit der Beschaulichkeit in Nazareth nichts mehr sein wird. Obwohl sie wusste, dass wahrscheinlich mit der Sicherheit der Schreinerei es auch nicht mehr unbedingt so sein wird. Obwohl sie wusste, dass wahrscheinlich nichts mehr so planbar und kalkulierbar war wie in vergangenen Zeiten. Sie riskierte als Verlassene, als Verlobte mit einem unehelichen Kind dazustehen. Das riskierte sie. Sie riskierte, von ihrer Familie verlassen, ausgestoßen zu werden. Und wir kennen ja die Gesetze, wir kennen auch die Gesetze der Juden, nicht? Steinigung wäre denkbar gewesen. Das alles riskierte sie. Nicht? Also welcher Mut gehört wirklich dazu, diesen Satz zu sagen? Nicht, und aus Quellen, das möchte ich mal so nebenbei noch erwähnen, aus Quellen weiß man, dass die Gegner der Christen in der Folgezeit immer versucht haben, Maria in ein schlechtes Licht zu stellen, auch aus dem Grunde, weil sie damit Jesus Christus treffen wollten. Nicht, und so gibt es also wirklich Quellen, nicht, wo also Maria mit einem Mann nachträglich in Verbindung gebracht wird. Angeblich soll ein römischer Legionär namens Pantheras, soll also der Vater des unehelichen Jesus gewesen sein. Aber das nur mal so nebenbei. Wie man also wirklich versucht, das alles in ein schlechtes Licht darzustellen. Aber ich möchte viel lieber nochmal auf diese Aussage zurückkommen. Da müssen wir uns einfach noch ein wenig mit befassen. Nicht Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Zunächst mal dieser erste Teil. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, oder wenn ich es sagen würde, Knecht des Herrn. Und liebe Geschwister, gebrauchen Sie mal heute diese Ausdrücke: Magd, Knecht. Nicht, da werden sich bei vielen die Nackenhaare sträuben. Da werden viele sagen: Mensch, das bedeutet ja einen Verlust an Werten, das bedeutet ja einen Verlust an Selbstbestimmung. Das ist ja Selbstaufgabe, das ist ja Erniedrigung, das ist ja Demütigung, das ist Gehorsam. Aber im Denken der Bibel bedeutet Magd, Knecht, etwas ganz, ganz anderes. Tja, es ist ein Ehrentitel. Es ist ein Ehrentitel. Was ist das Höchste, was man von Mose sagen konnte? Dass er ein Knecht Gottes war. Nicht, und selbst Jesus Christus bekam ja diesen Titel beim Propheten Jesaja, Knecht Gottes. Und auch Jesus Christus hat diesen Titel oftmals für seine Leute gebraucht. Und wir wissen ja auch, die Apostel selbst nannten sich ja teilweise Sklave, Knecht Jesu Christi. Also im Denken der Bibel vollkommen etwas anderes. Und was schließen wir daraus? Es ist das Höchste, es ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann und was uns auch passiert ist und was auch der Maria passiert ist. Nicht aber vor allen Dingen, was uns passiert ist, dass er uns sozusagen in seine Knechtschaft hineingelassen hat. An irgendeinem Tage oder zu irgendeiner Zeit, als wir wirklich zum Glauben gekommen sind. Und dass er uns sozusagen aus der alten Knechtschaft, sagen wir aus der adamitischen Knechtschaft, herausgenommen hat. Also es ist wirklich das Schönste und das Beste, was wirklich einem Menschen also passieren kann. Insofern ist es also wirklich ein Ehrentitel, wenn es da heißt, Knecht, Magd des Herrn. Und dann der zweite Teil der Aussage, und es geschehe mir nach deinem Worte. Ja, das ist wirklich ein großartiger Ausdruck, ja, für eine Bitte, für einen Wunsch, für eine Einverständniserklärung, für Glaubensgehorsam, für eine vertrauensvolle Hingabe. Nicht, was sagt Maria im Grunde genommen da? Gott, ich willige wirklich darüber ein, dass du jetzt über mein Leben verfügst. Dass du in meinem Leben jetzt so handelst, ja, wie du es dir vorgenommen hast. Das bedeutet das letztendlich. Und überlegen wir einmal, sie konnte doch nie und nimmer, die Maria, sie konnte doch nie und nimmer die Dimension dieser Einverständniserklärung übersehen. Nie und nimmer. Nicht, dass sie circa 3 Jahrzehnte später völlig verzweifelt da unter dem Kreuz steht und mit ansehen muss, wie ihr Sohn, wie Jesus Christus, auf blutige Art und Weise da ans Kreuz gebracht wird. Für unsere Sünden, für deine Schuld, für meine Schuld, für ihre Schuld. Nicht, und dass er, und sie konnte auch nie und nimmer konnte sie übersehen, dass er eines Tages auch von den Toten auferstehen wird. Diese Dimension konnte sie in diesem Moment noch gar nicht überblicken. Man muss bei der Maria sagen, sie hat also nicht irgendetwas investiert. Sie hat quasi sich selbst investiert. Nicht so wie dieser kleine Junge bei einem Krippenspiel. Nicht, wo alle dabei waren. Und alle hatten Geschenke und brachten sie dem Jesuskind. Nur er hatte kein Geschenk. Er wusste nicht, was er machen sollte. Und plötzlich geht er nach vorne und legt sich zu der Krippe. Liebe Geschwister, das ist damit gemeint. Nicht irgendetwas geben von dir, von deinem Leben, sondern dich ganz geben. Und das ist die Frage heute an jeden Einzelnen von uns, die Gott uns stellt. Willigst du, willige ich ein, dass ich Gott, der lebendige Gott, Herr über deinem ganzen Leben bin? Ja, die Betonung auf ganz. Nicht? Manchmal haben wir ja so die Neigung, dass wir so den einen oder anderen Bereich, den behalten wir für uns. Nicht? Da soll uns keiner reinreden. Nein, nein. Bist du wirklich bereit, dass ich der Herr über deinem ganzen Leben bin? Bist du wirklich bereit, dazu Ja zu sagen? Bist du wirklich bereit, ganz nach meinem Willen zu fragen? In jeder Lebenssituation, in Freude und Leid, in Gesundheit und Krankheit, in Erfolg und Misserfolg, wenn sich Dinge auflösen und wenn sich Dinge nicht auflösen, bist du dazu bereit? Und diese Frage, liebe Geschwister, die stellt uns Jesus Christus. Auch wenn du weißt, dass das ein gewisses Risiko in sich birgt. Auch wenn du weißt, dass du manche Pläne, die du bisher verfolgt hast, aufgeben musst. Auch wenn du weißt, dass du manchen, wenn nicht sogar allen Eigenwillen aufgeben musst. Aber diese Frage stellt uns Jesus Christus immer wieder an unser Leben. Immer wieder, Tag für Tag. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns wirklich mit Maria festhalten an Jesus Christus. Ja, gerade in der heutigen Zeit, denn wir brauchen ihn wirklich für unser persönliches Leben. Und dass wir wirklich mit Maria sagen und dass wir wirklich mit Maria lernen, das zu sagen. Ich bin des Herrn Magd, ich bin des Herrn Knecht und mir geschehe nach deinem Worte heute, morgen, in der nächsten Woche, in den nächsten Jahren, bis wir eines Tages wirklich bei ihm sind. Amen.